Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und wir bei der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg fiebern schon der Mozartwoche 2025 entgegen. Da kommt nämlich eine sehr spannende Produktion zu uns. Es handelt sich um eine Adaption von Monteverdis L'Orfeo, die ursprünglich an der Semperoper in Dresden aufgeführt wurde, mit Rolando Villazón in der Hauptrolle. Aber jetzt hat Villazón sie in einer neuen Fassung zur Mozartwoche nach Salzburg gebeten und da wird sie dann im Jänner auch aufgeführt. Im Zentrum stehen zwei faszinierende Kunstformen, einmal die Oper und das Puppenspiel. Die Hauptrollen werden nämlich nicht nur von Sängerinnen und Sängern, sondern auch von lebensgroßen Puppen dargestellt. Diese Kombination wollen wir uns heute genauer ansehen. Und wer könnte besser darüber sprechen als Nikolaus Habjan, der kreative Kopf hinter der Inszenierung? Nikolaus ist Regisseur, Puppenspieler, Puppendesigner, Kunstpfeifer. Er ist ein echtes Multitalent und ein sehr feingeistiger Mensch. Nikolaus befand sich zum Zeitpunkt unseres Gesprächs noch bei Proben für eine andere Produktion in Graz. Deswegen haben wir einfach online gesprochen. Und er hat mir die einzigartige Verbindung zwischen Musik und Puppenspiel nähergebracht, von mythologischen Unterwelten erzählt und von der inspirierenden Zusammenarbeit mit Rolando Villazón, der nicht nur ein hervorragender Sänger, sondern auch ein Mann mit einem wortwörtlichen Händchen für Puppen ist. Aber jetzt viel Freude beim Zuhören.
Rolando kennenzulernen war ganz toll. Das war auch dann im Gespräch gleich ganz klar, dass Rolando riesige Lust hat, mit Puppen zu arbeiten und dass von daher schon mal das eine gemähte Wiese war. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wie ist das Konzept? Und bin dann von diesem mythologischen Gedanken der Unterwelt ausgegangen. Und zwar die antiken Griechen haben geglaubt, dass sich nach dem Tod der Schatten vom Körper trennt, also der Körper verwest und der Schatten, der geht dann in die Unterwelt. Und das fand ich irgendwie sehr reizvoll, weil man mit Puppe das ja wirklich machen kann. Man kann mit der Puppe wirklich den lebendigen Körper und die Seele zugleich auf der Bühne haben. Daher kommt auch dieses wunderschöne Wort, eine Puppe zu animieren, ihr eine Seele zu geben. Also ich finde, da schließen sich philosophisch, dramaturgisch wunderschönste Kreise. Und so bin ich dann davon ausgegangen, dass Orfeo und Eurydike, dass die das Paar sind, um die alles geht. Und wenn natürlich Eurydike stirbt, verlässt die Puppenspielerin die Puppe oder die Sängerin eben und die Puppe fällt leblos zusammen und wir haben wirklich einen toten Körper auf der Bühne. Und dann war für mich ganz klar, ich möchte gerne eben Orfeo und Eurydike als dieses Grundpaar haben, als diese zwei Puppen, um die sich alles dreht. Und was dann an Unterwelt kommt, das möchte ich gerne fantastisch haben. Und da wäre sehr tief in die schönste Puppenkiste gegriffen.
Du bist ja auch Puppendesigner, also die stammen wirklich aus deinem Kopf, sage ich jetzt mal, Euphos und Eurydike?
Mhm. Ja, also ich habe die Köpfe alle modelliert und habe die in Zusammenarbeit mit Marianne Meindl, mit der Puppenbauerin und Maskenbauerin, zusammengebaut.
Was ich so spannend finde, diese Puppe, die hat ja im Endeffekt nur einen Gesichtsausdruck, den du ihr dann, ich sag mal, aufsetzen kannst. Was hat die Puppe aber sonst so an Möglichkeiten, ihre Emotionen darzustellen und ihre inneren Konflikte darzustellen, die jetzt vielleicht Schauspielerinnen, Schauspieler oder Sängerinnen, Sänger nicht haben?
Naja, wenn man so denkt, in der Oper sitzt man ja meistens weit weg. Das heißt, der Gesichtsausdruck der Sängerin oder des Sängers, wenn das jetzt Menschen sind, der ist ja auch durchaus eher marginal. Weil in der Oper kommt, finde ich, ganz viel zusammen. Da kommt natürlich dann zusammen, dass der Vorgang des Singens, gerade wenn das lautere Partien sind, das spiegelt sich ja auch im Gesicht wieder und das spiegelt sich ja nicht immer mit einem realistischen Spiel wieder. Dann ist die Oper überhaupt generell frei von jeglicher Form von Realismus, weil wer singt denn, wenn er eigentlich spricht? Das heißt, es ist schon von vornherein alles ganz, ganz stark oder ich will sogar sagen komplett stilisiert. Und da ist natürlich die Puppe wie die Butter aufs Brot. Weil die Puppe an sich ist ja schon ein total stilisierter Vorgang. Und zwar ist es eben gespieltes Leben. Und auf der Bühne funktioniert ja, also gerade auf der Opernbühne, funktioniert ja alles nur nicht Realität, finde ich. Um aber eine Stilisierung so hinzubekommen, dass es den Leuten als wahrhaftig erscheint, das ist die Kunst. Und da ist die Puppe eben wie gemacht. Und weil ich vorher sagen wollte, eben, man sieht ja den Ausdruck, den Gesichtsausdruck des Sängers, der Sängerin oft gar nicht, weil da sitzt man in der 17., 18. Reihe oder man sitzt irgendwo am Balkon und dann hat man sowieso überhaupt keine Chance, sofern man nicht einen Operngucker hat. Und dementsprechend ist das mit der Puppe auch kein Problem, sondern die Emotion, die vermittelt sich aber in erster Linie, ich sage jetzt mal zu 70-80% einmal grundsätzlich über die Musik, dann natürlich über die Körpersprache. Und das ist in meinen Arbeiten immer ein ganz zentral wichtiger Punkt. Die Sängerinnen und Sänger müssen auch immer selbst mit der Puppe agieren. Das heißt, es ist nicht so, dass dann irgendwie ein Team von Puppenspielerinnen und Puppenspielern spielt die Puppe und der Sänger steht irgendwie an der Seite oder steht neben der Puppe wie bestellt und nicht abgeholt, sondern das ist ganz wichtig, dass der Sänger, in dem Fall Rolando, ganz massiv, ganz, ganz stark als Puppenspieler auch an dem Abend zugange ist. Und da muss ich schon auch sagen, da habe ich mit Rolando auch ein Riesenglück. Aber ich glaube, das weiß er auch und deswegen mag er die Produktion so gerne.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also bei jemandem wie Rolando Villazón kann man davon ausgehen, auch mit allem, was er schon gemacht hat, dass der ja wahrscheinlich wortwörtlich auch einen anderen Zugang zu dieser Figur hat. Wie ist das, wenn du mit Leuten arbeitest, die bis dato noch gar nicht in Berührung gekommen sind mit Puppen? Wie ist das so ein, ich sag mal, Kennenlernen? Und man hat ja auch nicht so viel Zeit, die, ja, also du bist da schon ganz lange dabei, aber jemand, der jetzt für so eine Produktion kommt, hat ja jetzt nicht so viel Zeit, da professionell Puppenspielerin, Puppenspieler zu werden.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, nur gute Erfahrungen gemacht. Bisher hatten alle Lust. Es ist auch sehr spannend. Ich sage immer, wenn ich Puppenspiel unterrichte, dann sage ich immer, Puppenspiel ist Rhythmus. Und wenn ich so vergleiche, wie schnell Schauspielerinnen und Schauspieler im Vergleich zu Sängerinnen und Sänger Puppenspiel lernen, dann sage ich, Schauspieler brauchen 2 Wochen und Sängerinnen brauchen 3-4 Tage. Das ist nämlich total interessant, weil die Musik gibt den Rhythmus und das Timing schon vor. Und das ist schon da. Das heißt, das muss sich dann jemand, der im Sprechtheater verankert ist, muss seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Dynamik finden. In der Oper nicht. In der Oper haben wir schon die Musik als eine wunderbare, ich sage wie eine Schiene, auf der dieser Zug dann fahren kann. Und natürlich gibt es manchmal auch Angst oder es gibt Widerstände. Aber ich habe ganz oft, oder eigentlich bisher immer, habe ich gehört, dass es natürlich sehr anstrengend ist. Es ist auch hirntechnisch, bis da alle Synapsen gebahnt sind. Aber es hilft auch total der Musik. Und ich finde, ich habe das als Regisseur, sehr oft komme ich auf dieses Verhaltensmuster. Und ich muss auch sagen, ich bin selber nicht frei davon. Wenn ich auf der Bühne stehe und musiziere, wenn ich pfeife, mache ich das genauso. Ich kann es gar nicht sehen. Da kommen diese Autogesten, diese Autopilotgesten, also diese Operngesten, die man so kennt, so der sterbende Schwan oder ich ziehe mir bei einer schweren Koloratur die Eingeweide heraus, solche Sachen. Und da stelle ich als Regisseur immer sofort ab. Das Interessante ist aber, bei Puppen schaut das ganz toll aus. Wenn die schrecklichsten Operngesten machen, schaut das bei einer Puppe zum Dahinschmelzen schön aus. Das weiß ich auch nicht genau, warum das so ist, aber wahrscheinlich, weil es so stilisiert ist. Oder da kommt vielleicht auch Aristoteles, die Lust an der Nachahmung kommt da vielleicht auch zu tragen. Ich weiß es nicht, aber könnte schon sein. Und das ist so, also das finde ich so schön, weil man diese Energie, weil Musik ist ja Energie und Musik gibt mir diesen Rhythmus und bringt mich auch dazu, mich komplett unterbewusst auf diese eigenartige Art zu bewegen, fast schon zu tanzen. Und das passt halt nicht immer zur Rolle. Aber diese Energie, diese Bewegungsenergie kann man in die Puppe kanalisieren und da kommt was Wunderschönes dabei raus.
Das klingt wahnsinnig fließend, so wie du das erzählst. Also, dass sich das irgendwie ergibt. Aber musst du nicht trotzdem auch sowas bisschen, ich sage, ich will jetzt nicht Choreografie sagen, weil das irgendwie so eng klingt, aber...
Doch, nein, aber das stimmt schon. Ich sage immer, eine Stütze geben, ja. Für den Anfang, das merke ich auch immer. Es ist schon stark, dass man am Anfang wirklich, man muss halt beim Puppenspiel, damit beginnt es halt mal, man muss halt wirklich alltägliche Bewegungsabläufe, über die wir uns vielleicht unser ganzes Leben lang nie Gedanken gemacht haben, die muss man komplett analysieren und aufdröseln. Zum Beispiel der ganz kleine Vorgang des Erschreckens. Da hat sicher noch niemand groß drüber nachgedacht, wie läuft das genau ab. Aber das ist zum Beispiel, du hast die Aktion, dann kommt die Reaktion, das ist ein Zucken und dann wird das erst im Hirn verarbeitet und dann macht das Hirn quasi, entscheidet das Hirn, wie gehe ich damit um, ja? Kommt so eine Kurzschlussreaktion wie ein Ah oder kommt ein Ach, geh bitte. So, aber es sind so Bewegungsabläufe oder ein Niesen. Wie funktioniert ein Niesen? Also solche Sachen, so kleine Dinge. Und das muss man wirklich auf Aktion, Reaktion und dann darauf folgend wieder Aktion, Reaktion aufdröseln. Und das muss man dann in minimal kleinen Schritten umsetzen. Und das ist natürlich am Anfang ganz streng. Und je mehr man das aber automatisiert hat, und das geht überraschend schnell, wenn man musikalisch ist, weil das ist immer so eine Grundvoraussetzung. Und das findet man natürlich bei Sängerinnen und Sängern immer, aber nicht oft sonst bei anderen nicht manchmal. Und dann wird es ganz schwierig. Wenn jemand nicht musikalisch ist, dann geht es sich eigentlich nie aus.
Jetzt verstehe ich, was du meintest, dass die Sängerinnen und Sänger schneller sind als die Schauspieler.
Ja, weil die auch so gewohnt sind, natürlich mit Rhythmus umzugehen, mit einem vorgeschriebenen Rhythmus. Weil das ist ja auch so spannend. Das ist für mich auch das, was den Reiz von Oper, aber auch zu Sprechtheater, aber im Kontrast macht. Weil im Sprechtheater, da findest du deinen eigenen Rhythmus, da baust du deine eigenen Pausen und baust dir quasi deine eigene, ich nenne es jetzt ein bisschen überzogen, deine eigene Symphonie zusammen. Aber in der Oper hast du natürlich, die Musik ist vorgegeben und du musst aber schauen, was drücke ich aus innerhalb dieses Rahmens? Und das finde ich auch, also das finde ich beides total reizvoll. Mhm.
Ausdruck ist ein gutes Stichwort. Ich habe so einen total interessanten Satz von dir gelesen. Du hast anscheinend mal gesagt, Puppen sterben auf der Bühne besser. Wieso sterben die besser als die Darstellenden?
Weil sie nie im Leben waren. Puppen können, wenn man sie nicht mehr animiert, wenn man sie einfach fallen lässt, wenn man sie loslässt, dann entlarvt man Puppen als das, was sie sind. Und sie sind ein totes Objekt. Und das kann natürlich ein Mensch, der auf der Bühne stirbt, kann ein Mensch natürlich schwer sein, weil der hört nicht auf zu leben. Der lebt natürlich weiter, der tut nur so, der versucht das so gut wie möglich zu verschleiern. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir natürlich, dass der atmet und wir wissen, der geht nach der Vorstellung, geht der sich abschminken und geht in die Kantine. Aber bei einer Puppe, das ist ja das Bedrückende. Eine Puppe ist ja auch auf der anderen Seite eine Projektionsfläche. Das heißt, die Puppe wird uns ganz schnell auf eine unglaublich starke Art und Weise vertraut, weil wir dieser Puppe, weil wir in diese Puppe auch ganz viel reininterpretieren. Und wenn die dann plötzlich entseelt wird und entlebt wird, dann ist das ein leichtes Trauma, was da passiert. Deswegen haben, glaube ich, auch so viele Leute Angst vor Puppen. Weil die Puppe uns ganz auf eine ganz unmittelbare Art an den Tod gemahnt. Und das finde ich ganz spannend.
Ja, das ist total krass irgendwie, weil es gibt ja auch diesen Trailer schon von der Produktion. Und da ist dieser Moment drin, wo Orfeo die tote Eurydike in der Hand hat. Und das greift so an, macht einen so, ja, so furchtbar traurig, wie der dann da schaut. Und es ist eigentlich nur eine Puppe, die, ja, wie du sagst, animiert ist. Aber warum, was glaubst du, ist die Magie, dass wir da so ergriffen werden können von diesen Puppen?
Weil ich glaube, gerade in dieser Szene kann das Puppenspiel nochmal so eine Ebene hineinbringen, die so auf der einen Seite eine pure Theaterebene ist, aber die uns vielleicht gar nicht so über den Kopf erwischt, sondern über unser Mitgefühl. Weil die ganze Oper hindurch wird die Orfeo-Puppe als Lebewesen behauptet. Und wir leben mit der mit. Wir erleben ja irgendwie das ganze Ausmaß dieser Tragödie. Und dann am Ende, wenn Eurydike zum zweiten Mal gestorben ist, wenn Orfeo sich umgedreht hat und dann diese unglaublichen Sätze, diese kurzen Sätze, die so reinschneiden direkt ins Herz. Und dann fällt die Puppe wieder zusammen und die Sängerin, also ihre Seele, ihr Schatten wird in die Unterwelt zurückgezogen und dann schließt sich die Unterwelt und wir haben die Bühne, ist wieder wie am Anfang bei der Hochzeit, wir sind auch am gleichen Ort, nur mit dem Unterschied, dass der Baum seine Blätter verloren hat, der Olivenbaum, und dann liegt da diese Eurydike-Puppe leblos am Boden, ohne Puppenspieler, ohne Sängerin, ganz tot. Und dann beginnt diese Orfeo-Puppe zu trauern um diese Puppe. Und ich finde, man kann mit der Puppe auch diese Trauer so schön zeigen. Da verlässt zum Beispiel dann Rolando, verlässt die Puppe, weil er auf sich selbst so wütend ist, dass er sich umgesehen hat. Und es kommt dieser innere Konflikt, den man mit sich selbst hat, weil man einen Blödsinn gemacht hat oder weil man die vollkommen falsche Entscheidung getroffen hat. Das kann man so schön mit einer Puppe sichtbar machen. Und dann kämpft Rolando gegen Orfeo. Also die Stimme des Orfeo kämpft gegen den Körper von Orfeo. Und dann kommt La Musica als allegorische Figur, die keine Puppe ist. Die kommt und versöhnt die beiden wieder. Und dann kommen sie zusammen und trauern gemeinsam um die tote Eurydike. Und das ist, finde ich, einer der traurigsten Momente. Das hat sich in den Proben ergeben. Wenn dann die Orfeo-Puppe versucht, auf ganz verzweifelte Art und Weise die Eurydike-Puppe zu bespielen. Also sie nimmt wirklich, sie verlässt sogar die Realitätsebene oder die Setzung, dass das der tote Körper ist. Und wir gehen wirklich auf die ganz, ganz, ganz banale Puppen eben, und die eine Puppe versucht, die andere Puppe zu beleben, weil sie ihr so fehlt, aber das geht nicht, weil nicht genug Hände da sind und weil eine Puppe eine andere Puppe nicht spielen kann. Es ist einfach, es ist unmöglich und es zerreißt einem das Herz und man singt Rolando noch diese unglaublich traurigen Worte, und wird immer wütender, und diese Wut habe ich benutzt, um Orfeo beginnt, nachdem er realisiert hat, Eurydike ist weg, unwiederbringlich weg, zerreißt er seine eigene Puppe. Und das ist auch so ein Schlüsselmoment, diese Autoaggression, diese Wut gegen sich selbst. Und er entledigt sich selbst des banalen, sterblichen, menschlichen Körpers der Puppe. Und in dem Augenblick kommt sein Vater, der Gott Apoll, kommt aus der Sonne, aus dem Himmel herabgestiegen und holt Orfeo zu sich. Und Orfeo, nachdem er sich selbst von allem irdischen Ballast, kann man fast sagen, sehr herablassend, muss man das auch sagen, sich befreit hat, geht er auch mit seinem Vater mit und schafft es, sich auch von diesen Emotionen abzukappen und schwebt mit seinem Vater gen Himmel. Das ist auch ein wunderschönes Duett, und am Schluss feiern alle.
Also die haben schon wirklich eine starke extra Ausdrucksebene, diese Puppen, also dieses Bild des, ja, Zerreißens. Wenn du dann an deine Arbeit mit den Sängerinnen und Sängern denkst, haben die dann nicht Angst, manchmal dann in den Hintergrund zu geraten, wenn die solche expressiven Stars ja teilweise wortwörtlich vor sich haben?
Ja, das kommt natürlich immer, das ist dann auch immer, ab an dem Punkt zeigt sich dann auch immer das Ego der Darstellerinnen und Darstellern und auch das Grundverständnis, was funktioniert auf der Bühne und was nicht. Und das ist immer total schön. Und da muss ich auch sagen, da bin ich bisher auch in meiner gesamten Arbeitslaufbahn, bin ich wirklich, habe ich die schönsten Erfahrungen gemacht. Weil, ich sage jetzt, die wirklich großen Sängerinnen und Sänger auf der Bühne, die wissen ganz genau, warum etwas funktioniert. Und sobald sie das verstanden haben, sind die auch dann gar nicht eitel. Also im Fall mit Rolando war das so, dass das meisterhaft war, wie Rolando hinter der Puppe verschwunden ist. Aber Rolando weiß auch ganz genau, und ich halte Rolando für einen unglaublich genauen und wahnsinnig begabt. Ich sage das jetzt ganz despektierlich, aber ich meine das auch vom Positivsten überhaupt. Der Rolando ist ein Bühnenviech. Also das ist wirklich, das ist das Beste, was einem als Regisseur passieren kann. Und er weiß natürlich ganz genau, je mehr er sich am Anfang zurücknimmt hinter der Puppe, umso größer sind die Momente, wenn er dann plötzlich die Puppe verlässt. Weil das sind die Momente, die dann wirklich, die bleiben dann in Erinnerung, wenn er mit sich selbst plötzlich im Gespräch ist. Weil das ist etwas, das könnte er in einem, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, normalen Setting, also er als Sänger und er ist die Figur, könnte er das nicht.
Ja, umgekehrt, wir bleiben bei Rolando, weil er ist einfach die Hauptperson und er ist jetzt auch dabei und es sind ja auch einige neue dabei. Aber wenn du jetzt so zurückdenkst an eure gemeinsame Arbeit, was hat denn er dieser Puppe gegeben, was die alleine nicht geschafft hätte?
Naja, das ist sein Wesen, wie ich schon gesagt habe. Rolando ist eine unglaublich starke, große Bühnenpersönlichkeit. Und Das ist aber etwas, was ich so bewundere an ihm. Das habe ich aber auch durch die Arbeit mit ihm kennengelernt. Der Rolando weiß ganz genau, wann er voll auf die Kanne haut und wann er sich aber wirklich komplett zurücknimmt. Und da muss man auch noch dazu sagen, er ist ein komplett uneitler Mensch. Und was Orfeo bekommen, also was die Puppe Orfeo von Rolando Orfeo bekommen hat, ist natürlich dieses große Verständnis von dieser Rolle, diese wahnsinnige Leidenschaft, dann auch diesen Witz, den Rolando hat, und diese wahnsinnige Tiefe am Schluss. Das ist unglaublich.
Na, ist die Neugierde bei Ihnen auf die Inszenierung bei der Mozartwoche auch so gestiegen wie bei mir? Bis Ende Jänner 2025 brauchen wir noch etwas Geduld, aber bis dahin werden wir uns auch noch in weiteren Folgen von Wir sind Mozart mit der Inszenierung beschäftigen. Also es bleibt spannend. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg, gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns weiter auf dieser spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über Ihre Rezensionen und Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.